Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 22. Mai von Pastor Axel Schlüter.
Auch von mir noch einmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort und auch an alle, die die Predigt im Moment oder später auch per Video sich anschauen. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben.
Ich habe die Predigt heute Morgen überschrieben, gibt es einen gerechten Krieg? Und ihr seht die Bibelstelle und andere, also es wird einige Bibelstellen heute geben, aber es ist mehr eine thematische Predigt, nicht so sehr eine Textauslegung. Wir müssen uns ja seit einigen Wochen, seit 2 Monaten jetzt schon neu damit beschäftigen, dass es Krieg gibt in Europa. Das waren wir gar nicht mehr gewohnt und haben uns darüber auch keine großen Gedanken gemacht. Ich will heute Morgen nicht zur politischen Situation sagen, auch wenn das natürlich immer wieder vorkommen wird, das kann man gar nicht außen vor lassen. Aber die Frage, wie stehen wir als Christen eigentlich dazu? Ich weiß nicht, ob sie dich schon mal beschäftigt hat. Ich erinnere mich an Zeiten in meiner Jugendzeit, als wir in das Alter kamen nach der Schule, da gab es in den Jugendgruppen dicke Diskussionen, ob man denn nun Wehrdienst machen darf oder nicht als Christ, wie man sich denn dazu stellt, ob man verweigern muss oder wie auch immer. Das hat sich seit wie vielen Jahren, 10 Jahren oder seit wann gibt es keinen Wehrdienst mehr, erledigt. Und seitdem hatten wir auch nie wieder so richtig Grund, darüber nachzudenken. Wie stehen wir eigentlich dazu, zu dem Krieg an sich? Darf man das als Christ, Krieg führen vielleicht oder gar Soldat werden? Wie sieht das eigentlich aus? Und da habe ich gedacht, man muss mal was dazu versuchen, eine Orientierung zu geben, mein Schlaglicht da reinzugeben, und habe gemerkt in der Vorbereitung, das ist so komplex, das Thema, da spielen so viele Dinge mit hinein, das geht eigentlich gar nicht. Deswegen seht es mir nach, wenn das heute Morgen nicht geht, was ich hier versuche, und ihr am Ende sagt, na, das ging aber wohl nicht. Das weiß ich jetzt schon, aber wir versuchen es mal. Wir versuchen da mal einen kleinen Weg zu finden. Dieser Begriff vom gerechten Krieg geht auf einen Christen zurück, das sage ich gleich noch. Es ging darüber nachzudenken, ob Krieg rechtsfreier Raum ist, wo also jeder tun und lassen kann, was er will, oder ob man nicht auch Recht an der Stelle benennen darf. Also das Recht zum Krieg, wer darf überhaupt Krieg führen? Jeder, der so da gerade mal anfängt oder eine Waffe in der Hand hat, oder wie geht's? Und dann gibt es Recht im Krieg. Darf man also tun und lassen, was man will, wenn Krieg geführt wird, weil ja keiner zuguckt, keiner aufpasst, es keiner mitkriegt. Ein Thema, was ja gerade im Moment sehr aktuell ist. Wo gibt es Grenzen? Und wie ist das nach dem Krieg? Wenn es wie findet man zum Frieden, Friedensvertrag, wie gibt es danach Reparationszahlungen, wie geht es nach dem Krieg weiter? Das Ganze geht zurück auf Augustinus. Das war ein großer Kirchenlehrer und der hat 420 ein dickes Buch rausgegeben, der Gottesstaat. Und das war nötig geworden, weil etwas Wichtiges passiert war in der Christenheit, nämlich seit einigen Jahrzehnten war das Christentum römische Staatsreligion geworden. Also aus so einer kleinen Nische, eine Religion unter vielen anderen und zum Teil sogar verfolgt, sind sie auf einmal mitten in der Macht angekommen. Auf einmal hatten sie die Macht, Sachen zu bestimmen. Und dann ging es los, wer hat denn das Sagen? Irgendwann war das die große Frage, der Papst oder der Kaiser und so weiter. Aber da ging das los. Und Augustinus hat versucht, das zu sortieren. Er hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wenn jetzt ein Herrscher, der Kaiser, Christ ist, wie verhält er sich, wenn es ums Kriege führen geht? Und er hat versucht, ein paar Schlaglichter zu machen. Es sagt, ein Krieg muss dem Frieden dienen und ihn wiederherstellen. Er hat schon festgestellt, ein reiner Eroberungskrieg, das darf nicht sein, das ist nicht legitim. Und wenn es andauerndes Unrecht der Feinde gibt, erst dann darf ein christlicher Herrscher losziehen. Und wer ist der, der das Recht zum Krieg hat? Gott natürlich als Erster, der kann alleine Krieg führen. Und dann natürlich der fromme Herrscher, der so genau hinhört, was Gott nun gerade vorhat. Und selbst im Krieg darf nicht gegen Gottes Gebote verstoßen werden. Soldaten sollen also Diener des Friedens sein, also immer auf Frieden hin ihre Arbeit tun. Jetzt kann man natürlich fragen, hat es das jemals gegeben? Selbst seit 1600 Jahren, glaube ich, hat es niemals einen gerechten Krieg gegeben. Also einen Krieg, wo man all diese Kriterien erfüllen konnte. Irgendwann hatte sich das auch mit dem gerechten Krieg, war nicht so ganz das Thema. Nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, nach den Gräueln des Ersten und Zweiten Weltkriegs, hat sich die Weltgemeinschaft zusammengesetzt und sowas wie ein Kriegsvölkerrecht versucht zu formulieren, was auch fast alle Länder unterschrieben haben. Und dann gibt es den Internationalen Gerichtshof in Den Haag seit einigen Jahren, der also versucht, Kriegsverbrechen nachzugehen. Ist ja ein Thema, was auch gerade ganz groß bedient wird. Wie geht man mit den Gräueln um, die während eines Krieges passieren? Was kann man da tun und lassen? Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die christlichen Kirchen zusammengesetzt und haben gesagt, also das mit dem gerechten Krieg, das funktioniert nicht. Und haben festgestellt, ich glaube 1948, grundsätzlich können wir sagen, Krieg soll nicht sein von Gott her. Also wenn wir vom gerechten Krieg sprechen, dann ist immer die Gefahr zu sagen, Gott will das. Und wenn ihr mal so mitkriegt, so Soldatenkoppeln aus dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, da bei allen stand drauf, mit Gott ziehen wir den Krieg. Also Gott war zugleich mit den Franzosen und den Engländern und den Deutschen, alle haben im Namen Gottes aufeinander eingeschlagen. Also irgendwie funktioniert das nicht. Ist jetzt nur eine kleine Nebenbemerkung. Gestern Abend weiß ich nicht, wer Fußball geguckt hat. Und dann kam es zum Elfmeterschießen und irgendeiner der etwas frömmeren Fußballer, hat dann gebetet. Und dann habe ich gedacht, schwierig. Was macht Gott jetzt? Für wen ist Gott denn jetzt in diesem Moment? Das will ich jetzt noch nicht weitermachen. Aber so ähnlich ist das. Gott ist auf unserer Seite. Das funktioniert nicht. Und deswegen wurde gesagt, wir müssen daran arbeiten, dass ein gerechter Friede überhaupt entsteht. Also Friede kann nicht nur Abwesenheit von Krieg sein. Wir danken ja und zu Recht, dass wir seit 70 Jahren Frieden haben in unserem Land. Und das ist auch eine lange Zeit für Deutschland, Deutsches Reich. Das hat es noch nie gegeben. 70 Jahre lang keine Kriegshandlung. Aber es ist eigentlich ein bisschen eine Mogelpackung. Denn wir leben auf Kosten anderer. Und wo anderen gibt es Verteilungskriege, weil es uns so gut geht. Also diesen Gedanken mitmachen. Wie sieht eigentlich ein gerechter Friede aus? Und dann haben Sie so ein paar Punkte genannt, dass also überhaupt Gewalt außen vor bleiben soll. Und Gewalt ist nicht nur Waffengewalt, sondern man kann auch mit vielen anderen Dingen Gewalt ausüben. Dass man ein Leben in Würde fördern soll, dass es Freiheit gibt, eigene Entscheidungen zu treffen. Eine große Herausforderung für viele Länder im Moment, dass man eigene Entscheidungen treffen darf, dass man sagen darf. Es gibt ein Land im Moment, wo man noch nicht mal Krieg sagen darf und dann ist man schon im Gefängnis. Also Entscheidungsfreiheit. Dass man die kulturelle Vielfalt im Miteinander von Kulturen und Lebensart fördert. Also das nicht als Bedrohung sieht, dass man so unterschiedlich ist in einem Land, sondern das fördert. Auch mittlerweile in den unterschiedlichsten Religionen. Religionsfreiheit, ein ganz wichtiger Punkt. Und dass man Not abbaut, indem alle Zugang bekommen zu den Ressourcen. Sich eben nicht nur die reichen Länder alles unter den Nagel reißen, sondern auch dafür sorgen, dass andere das tun. Also ein gerechter Friede, das hat viel mit Prävention zu tun. Und dort, wo das so wäre, würden auch weniger Kriege entstehen. Aber es bleibt ein Problem, was ja in diesen Tagen auch besonders deutlich wurde, als es am 1. Mai die Friedensdemos gegeben hat, wie gehen wir denn damit um? Braucht es nicht manches Mal doch einen gerechten Krieg, um gerechten Frieden überhaupt herstellen zu können? Dieses Problem war das erste Mal beim Kosovo-Krieg, wo sich die Grünen damals ja äußerst schwer getan haben, damit zuzustimmen, aber gemerkt haben, wir können nicht nur unbeteiligt daneben stehen. Und so ist das heute auch. Wir können nicht zugucken, wie ein Land zusammengebombt wird und sagen, aber wir haben saubere Hände, wir wollen nichts damit zu tun haben. Ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wie gehen wir damit um? Wie kommt es eigentlich dazu, dass Krieg geführt wird? Außer, dass es manche Machthaber gibt, die das unbedingt brauchen. Was sind die Voraussetzungen für einen Krieg? Und ich will das jetzt nicht nur auf eine Waffengewalt, auf Staaten und Länder reduzieren, sondern auch auf unseren Umgang miteinander. Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir, die wir hier zusammen sind, oder vielleicht in Familien, wo man sich grundsätzlich lieb hat und grundsätzlich eigentlich miteinander unterwegs ist, es trotzdem immer wieder zu Konflikten kommt. Also es soll nicht nur um Staaten gehen, sondern auch um unseren Alltag. Wie kommt es zum Krieg? Zunächst einmal stellen wir fest, es gibt irgendetwas Böses. Also wir gehen gerne davon aus, dass alles gut ist und alle Menschen gut sind und gute Verhältnisse. Irgendwas ist böse. Und das ist schwierig oft zu benennen. Denn das, was für mich böse ist, wo ich also merke, das kann ich gar nicht gut, das merkt jemand anders gar nicht. Für uns Christen genügt es auch nicht zu sagen, der Teufel ist das Böse. Denn das ist schwierig zu bekämpfen oder schwierig damit umzugehen. Das ist ja so sehr allgemein, das stimmt grundsätzlich oder auch nicht, aber man weiß es gar nicht, wie man da ein Packende findet. Das Böse und das Schwierige wird, und da sind wir schon im nächsten Schritt, dass Menschen zu Feinden werden. Wir brauchen es, dass das Böse mit Personen verbunden wird. Dass man also jemand hat, an dem man sich sozusagen abarbeiten kann. Dass wir alle gegen Hunger sind oder sowas, das ist so allgemein gut. Aber auf einmal wird es konkret und mit Personen verbunden. Als wir die vielen Migranten hatten, 2016, wurde auf einmal Andrea Merkel zu der Bösen. Gegen den man, da wurde das personifiziert. Und dann ist man auf einmal gegen die und noch ein paar andere gezogen. Als wären das die Bösen, die jetzt dafür zuständig sind. Es wurde personifiziert. Oder im Moment sind es die Gesundheitsminister oder so, die für das Böse stehen, wenn man aus einer bestimmten Ecke demonstriert. Da wird eine Person zum Feind. Das brauchen wir offensichtlich, dass wir Menschen brauchen, gegen die wir dann kämpfen. Also wenn jemand etwas sagt, was mir entgegensteht, da kommt es zu einer Bedrohungslage. Also ich kann nicht nur gelassen sagen, naja gut, man kann den Gedanken haben, man kann den Gedanken haben. Es gibt ganz vieles, wo ich sehr gelassen bin, aber es gibt auf einmal Dinge, wo ich persönlich betroffen bin, wo es an mein Wohlfühlen geht, wo an meine Überzeugung geht. Und dann fühle ich mich bedroht und fühle mich dann auch ganz schnell als Opfer. Also mir geht das ab und zu so, dass ich mich als Opfer fühle. Und ich merke, wenn ich mich als Opfer fühle und ist das vielleicht sogar an Personen festmachen kann, die mich bedrohen, dass ich dann auch immer weniger Acht habe vielleicht auf das, welche jetzt übertragen gemeint Waffen ich da benutze, wie ich vielleicht rede oder welche Maßnahmen ich ergreife, weil ich ja Opfer bin. Weil ich ja bedroht bin, weil ich mich ja wehren muss. Und wenn ich das dann noch für jemanden tue, dass ich also im Staatswesen die eigene Bevölkerung schützen muss vor den Feinden oder im Miteinander ich mich für jemanden stark mache, für den ich mich einsetze, der Opfer und hilflos ist, ja dann geht das ganz schnell, dass Personen zu Feinden werden und man gegeneinander kämpft. Also Krieg entsteht, weil es eine Bedrohung gibt, weil ich etwas als Böses erkenne und weil Menschen dafür stehen. Anders geht das gar nicht. Ich brauche Menschen, gegen die ich dann, die zu Feinden werden. Und wenn ich dann bedroht bin oder mich als Opfer fühle oder wenn ich mich für jemanden einsetze, der Opfer ist, dann kann es sehr schnell dazu kommen, dass ich Maßnahmen ergreife, die ich sonst vielleicht gar nicht ergreifen würde, wenn ich drüber nachdenke. Für uns Christen, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, wo schauen wir denn hin? Anders gesagt, schauen wir mehr ins Alte Testament, wenn wir nach Krieg und Frieden fragen, oder schauen wir mehr ins Neue Testament? Das ist gar nicht so einfach. Es gibt manche kirchlichen Traditionen, die sehr am Alten Testament festgemacht sind. Und das bietet sich dann auch an, weil es dort ja auch geht, dass das Volk Gottes gegen die Heiden kämpft. Ob das die Kanaaniter sind oder die Philister oder wer auch immer, gegen wen man da immer alles kämpft. Also wenn man das als Vorbild nimmt, als Linie nimmt, dann hat man ganz schnell Begründungen dafür, dass Krieg von Gott her nötig und dran ist. Denn da ist das ja auch andauernd so. Da befiehlt Gott ja, gegen andere zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob du schon mal christliche Begründungen von heute gelesen hast für die Todesstrafe. Also das kann man aus dem Alten Testament locker begründen, dass man sagt, es gibt manche Dinge, da muss es auch heute noch die Todesstrafe geben. Und so wird das dann auch von Christen bis heute begründet, in Amerika oder wo auch immer man diese findet. Und das ist auch gar nicht so schwierig. Ich weiß nicht gar nicht, ob es den Begriff heiliger Krieg an sich im Alten Testament gibt, aber natürlich, wenn man diese Überzeugung hat, wir sind das Volk Gottes, dann ist es sehr schnell, dass man zu Kreuzzügen aufrufen kann und sich gegen die Feinde zu wehren. Die ganzen Geschichten um Josua mit der Landnahme Kanaan ist natürlich so ein wie sagt man, ein Bild dafür, dass man heute auch so umgehen kann. Also wer sich stark im Alten Testament festmacht, der kann sehr begründen, dass man auch im Namen Gottes Kriege führen muss. Und das ist jetzt nicht nur eine Theorie, die ich so sage, sondern das gibt es sehr konkret, wenn man sich damit beschäftigt. Wir können aber auch vom Neuen Testament fragen, was sagt Jesus eigentlich zu dem Thema? Sagt er so richtig was zu Krieg und Frieden? Ich will uns jetzt einfach mal einige Bibelverse vorlesen, ohne sie jetzt großartig auslegen zu können, das geht gar nicht, das ist zu viel, um zu merken, von Jesus her ist da ein ganz anderer Ton drin. Und es sind Verse, die ihr wahrscheinlich gut kennt, die jetzt nicht unbedingt ganz überraschend neu sind. Zunächst aus der Bergpredigt einige. Matthäus 5, 3 bis 12. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. Ich glaube, für viele keine Überraschung, dieser Text, aber es ist ein ganz anderer Ton auf einmal drin. Da geht es auch um Krieg, auch um Frieden und Feinde, aber in einer ganz anderen Haltung. Eine Haltung, die bereit ist, Nachteile, sogar Verfolgung in Kauf zu nehmen, weil man sich eben nicht wehrt, nicht zu den Waffen greift. Aber Jesus war dann noch eindeutiger, wenn wir da weiterlesen, in Matthäus 5, die Verse 38 bis 39. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich sage euch aber, wehrt euch nicht gegen Menschen, die euch etwas Böses antun, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere Backe hin. Das ist sehr passiv, sehr erduldend. Kann lange drüber nachdenken, was das bedeutet, wie man das macht und so. Aber es ist ein anderer Ton als Schlag zurück. Vergelte das Gleiche. Oder die allerschwierigste Aussage, die Jesus jemals dazu gemacht hat, in Matthäus 5, 43 bis 45. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich sage euch aber, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, über guten Menschen. Und er lässt es regnen auf gerechte und ungerechte Menschen. Interessant, Jesus macht hier Feinde zu Menschen wieder. Als er sagt, auch Feinde sind Menschen, mit denen ihr umgeht, betet für sie, liebt sie sogar. Ich habe Kommentare gelesen von manchen jüdischen, war es in diesem Fall, Auslegern, die sagen, das kann unmöglich so gemeint sein. Das geht gar nicht. Man kann nicht seine Feinde lieben. Das, was Jesus hier sagt, ist völlig illusorisch. Sowas geht nicht. Also ich denke, das ist eine der schwierigsten Aussagen, die Jesus überhaupt jemals zum Thema Mitmenschlichkeit getroffen hat. Macht eure Feinde wieder zu Menschen. Seht sie an, es gibt Böse und es gibt Gerechte und Ungerechte, böse und gute Menschen, das ist so. Geht damit um. Jesus hat nicht viel zur Thematik Soldaten und Ähnliches gesagt. Es gibt manche kirchliche Traditionen, die sagen, Christen dürfen keine Waffen anfassen. Ein Beispiel dazu oder ein Text ist dazu Markus 6, 6 bis 9, wo Jesus seine Jünger aussendet, hat damit jetzt gar nichts zu tun. Er sendet sie aus, die 12, und sie sollen da jede Menge Sachen mitnehmen oder auch ganz wenig mitnehmen. Nehmt außer einem Wanderstock nichts mit auf den Weg. Kein Brot, keine Vorrattasche und auch kein Geld im Gürtel. Ihr dürft Sandalen anziehen, aber nehmt kein zusätzliches Hemd mit. Und dann wird gesagt, nehmt eben keine Waffe mit, um euch zu verteidigen. Zieht los, wehrlos, weil ihr auf Gott vertraut. Wehrlos, sogar ohne Versorgung. Oder noch deutlicher, im Garten Gethsemane, als Jesus festgenommen wird und einer seiner Jünger da mit dem Schwert loslegt, da sagte Jesus, steck dein Schwert wieder zurück an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden auch durch das Schwert umkommen. Also keine Waffen. Und es gibt manche kirchliche Traditionen oder manche Kirchen, die das sehr konsequent umgesetzt haben. Also es gibt Friedenskirchen, nennt man die. Also Mennoniten zum Beispiel sind so die bekanntesten, die also jeglichen Kriegsdienst verweigern. Ich habe jetzt leider nicht mehr geschafft nachzuschauen, was sie für den Moment eigentlich sagen, die aber bereit sind, dafür Nachteile in Kauf zu nehmen. Oder die Zeugen Jehovas, die ja bald vorkommen im Seminar, die aber im Dritten Reich im KZ gelandet sind, weil sie keine Waffen anfassen. Da muss man große Hochachtung vorhaben, dass Menschen das so konsequent gemacht haben, weil sie sagen, nein, wir werden keine Waffen anfassen. Also es gibt durchaus kirchliche Traditionen, manche Kirchen, die das sehr, sehr wörtlich genommen haben, diese Texte, diese Aussagen Jesu, und gesagt haben, wir lassen uns lieber verfolgen, sogar ins Gefängnis stecken, als dass wir zu Waffen greifen. Das ist von Jesus her sehr konsequent von dem, was wir jetzt bisher gelesen haben. Und noch ein letztes Wort in dieser Richtung, auch das ist uns, glaube ich, recht gut bekannt in Markus 10. Die Jünger haben ja öfter so das Spiel gehabt, wer ist denn nur der Größte unter uns? Wer ist der Wichtigste? Wer wird dann im Reich Gottes ganz oben sitzen? Und dann sagt Jesus ihnen, da rief Jesus die Jünger herbei und sagte zu ihnen, ihr wisst, diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und ihre Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch ist das nicht so. Sondern wer von euch groß sein will, soll dem anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Also Jesus hat durchaus wahrgenommen, was in seiner Welt los ist. Und da hat sich seit Jesus auch nichts dran geändert. Die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Also noch nicht mal nur über ihre Feinde oder wie auch immer außerhalb, sondern über die eigene Bevölkerung. Und sie missbrauchen ihre Macht. Das ist ja immer wieder erstaunlich, wie wahr das ist. Aber bei euch soll es nicht so sein. Also bei euch heißt ihr als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu im Miteinander, ihr sollt nicht so miteinander gehen. Und das ist schon ein ganz, ganz, ganz schwieriger Punkt für alle Gemeinden, für uns, aber auch für alle anderen. Wie gehen wir mit Macht um? Also innerhalb von Gemeinden bauen sich sehr schnell Hierarchien auf. Wer hat das Sagen? Wer ist oben? Wer ist unten? Oder viel größer das Problem, wenn Kirchen sich mit Macht verbünden und sich mit den Herrschern verbünden. Haben wir auch im Moment ein Beispiel, eben der russische Oberpatriarch und so, wie er sich da verhält, oder auch andere, oder auch den Papst, da sind auch manche sehr unzufrieden damit, wie er sich jetzt verhält. Also es ist immer schwierig, wenn man der Macht zu nahe kommt. Ein Thema, was demnächst mal vorkommen wird, das Thema ist jetzt wirklich nur eine kleine Anmerkung, wenn es um Kindertaufe geht, das ist immer eine Machtfrage. Wie bekomme ich Macht über meine Leute? Und da ist die Kindertaufe ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich ein Erfolg erreichen will. Das werden wir aber demnächst uns mal mit beschäftigen. Also es geht immer um Macht. Es geht immer darum, wer hat das Sagen? Und dann kommt es zu Gewalt. Ob es nun mit Worten ist oder mit Handlung oder gar mit Waffen, das ist heute hoffentlich nicht mehr so der Fall, dass Kirchen zu Waffen rufen oder Waffen segnen oder was auch immer in der Vergangenheit alles passiert ist. Ich möchte aber nicht mit dieser Analyse enden, sondern uns ermutigen, dass wir dem Auftrag zum Frieden auch in der Gemeinde nachkommen und da so ein paar abschließende kurze Hinweise geben. Also das Erste, was immer richtig ist, ist Gewalt zu beenden. Nun schlagen wir nicht mit Waffen aufeinander ein. Ich habe schon viel erlebt in Gemeinden, aber das habe ich noch nicht erlebt. Das ist auch gut so. Aber es gibt immer wieder Gewalt. Es gibt Macht mit Gewalt, mit Worten oder auch mit dem, was man tut oder nicht lässt oder nicht tut, was man lässt. Es gibt sowas wie Gewalt. Und wie gehen wir damit um? Es gibt Hierarchien in Gemeinden, also wer ist oben, wer ist unten, wer hat zu sagen, wer kann mitreden. Und deswegen ist ein guter Punkt, um auf den Weg des Friedens zu kommen, Strukturen zu schaffen, die eben zum Frieden, nachhaltigen und gerechten Frieden beitragen. Wie kann das sein? Ein paar kurze kleine Hinweise, die habe ich übrigens bei den Mennoniten gefunden, diese Hinweise, die sich also sehr, sehr stark mit der Thematik beschäftigt haben und bis heute tun. Die haben sogar eine ganze Uni dafür, für Friedensethik. Also der erste praktische Punkt zur Umsetzung ist, statt übereinander respektvoll miteinander zu reden. Ich glaube, da treffen wir uns alle. Ich jedenfalls bin dabei, wenn ich darüber nachdenke. Wie ist eigentlich das Maß, wo ich mit anderen über Dritte rede und bis es dazu kommt, dass ich jemanden direkt anspreche oder mit jemandem ins Gespräch komme, wo ich einen Konflikt habe? Das ist eine Riesenherausforderung, aber eine Herausforderung, der wir uns immer wieder stellen müssen. Es gibt ein respektvolles Miteinanderreden. Manchmal vielleicht, dass man jemanden dazu holt, damit es überhaupt passieren kann, wenn man im Konflikt ist. Aber wir sind in der Regel, wenn ich jetzt wir sage, will ich niemanden vereinnahmen, der sich da nicht drin wohlfühlt. Aber ich kann es von mir zumindest sagen und aus meiner Beobachtung, dass wir schnell dabei sind, übereinander zu reden. Aber es oft ein weiter Weg ist, wirklich miteinander zu reden, wenn man im Konflikt ist. Ein anderer Punkt, wie Frieden in der Gemeinde gefördert wird, ist, dass möglichst viele an Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Dass also wer möchte, mitreden kann. Und das ist für uns nicht ganz so verwunderlich, weil wir als Baptisten, so wie wir hier sind, relativ flache Hierarchieebenen haben. Also wir das gewohnt sind, dass man Gemeindeversammlungen hat, dass man miteinander redet, dass jeder, der in der Gemeinde sich engagiert, auch mitreden kann. Aber es gibt genug Situationen, wo das gar nicht so selbstverständlich ist, wo es immer welche gibt, die bestimmen und dann andere das Gefühl haben, wir werden nicht gefragt. Also daran zu arbeiten und darauf zu achten. Aber dann, wenn es Konflikte gibt, nicht zu sagen, um des lieben Friedens willen kehren wir jetzt ja alles unter den Teppich und reden wir mal nicht drüber. Nein, Konflikte müssen benannt werden, aber auch bearbeitet werden. Also nicht benannt werden, um sich noch mehr aufeinander einzuprügeln, sondern um sie zu bearbeiten. Damit das geschwisterliche Miteinander, so wird das hier genannt, gefördert wird, dass es besser wird. Also Konflikte gibt es, das hatte ich ja letzte Woche versucht, in der Predigt deutlich zu machen, das ist ein Naturgesetz fast, kann man das nennen, dass es Konflikte in Gemeinden gibt. Aber wie gehen wir damit um? Das ist die entscheidende Frage. Unter den Teppich kehren bringt erfahrungsgemäß gar nichts, oder sie zur Seite zu schieben, sondern sie müssen benannt und dann aber auch im geschwisterlichen, liebevollen Miteinander bearbeitet werden. Also statt übereinander respektvoll miteinander reden, das gilt gerade für Konfliktsituationen. Das vielleicht mal als so ein paar kleine Hinweise, dass wir als Gemeinde immer wieder uns da auch herausfordern lassen. Und ich sage das heute Morgen nicht, weil es hier, Moment, das will ich auch noch sagen, damit keiner jetzt überlegt, warum erzählt er uns das hier heute Morgen? Gibt es hier einen Riesenkonflikt? Nein, das ist nicht der Punkt. Sondern es geht darum, wie wir miteinander reden und wie wir das einüben, dass wir miteinander auf dem Weg sind. Ich will schließen mit einem Wort aus Lukas 1, aus dem Lobgesang des Zacharias. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes, er sagt, wird uns besuchen, wir können sagen, hat uns besucht, das aufstrahlende Licht aus der Höhe, Jesus Christus. Um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Dazu hat Gott, der barmherzige Gott, seinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt, dass wir in ihm gerettet sind, aber dass wir auch im Miteinander auf den Weg des Friedens kommen, immer wieder neu. Nicht, weil das dramatisch Situation ist oder so, sondern weil das dazugehört. Unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Man kann seine Schritte auch auf den Weg des Konflikts lenken oder auf den Weg des Krieges lenken. Man kann es aber auch bewusst andersrum machen. Und dazu möchte ich uns ermutigen, in jeder Situation, wenn wir merken, dass es irgendwo einen Konflikt gibt, eine Auseinandersetzung, dann die Ermutigung, miteinander zu reden. Und wenn du es alleine nicht kannst, das geht manchmal nicht, weil man Angst hat voreinander oder weil man nicht die richtigen Worte findet oder was auch immer, dann kann man immer jemanden dazunehmen. Fragen, kannst du mich da begleiten? Und dann kann jemand das moderieren. Ich habe das jedenfalls mehr als einmal oft und reichlich in meinem Leben erlebt, wie gut das ist, wenn ein Dritter, eine Dritte oder ein Dritter dabei ist. Und dann kann man ein bisschen gepflegter miteinander reden und ein bisschen gelassener und dann hoffentlich auf guten Wege, wieder auf gute Wege kommen. Dazu möchte ich uns ermutigen, weil unser barmherziger Gott deswegen Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, dass wir als Gemeinde auf dem Weg des Friedens sind, weiter miteinander, und wir darum beten können, nach wie vor in dieser Situation, die unsere Welt beschäftigt, dass Friede einkehrt. Das ist Gottes Wille, hundertprozentig, dass dort Umkehr geschieht, dass Menschen, die im Moment nur Krieg als Lösung finden, wieder den Frieden entdecken, dass das geschehen mag. Gott segne uns darin. Amen.